Amen. Der Herr segne die Lobpreisgruppe und auch die Versammlung heute Abend. Und wenn wir das glauben, was wir gesungen haben, dann sage ich euch mal was. Dann sind wir bereit, um die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Ja, doch nicht. Der Herr möge uns segnen, Amen. Damit wir bereit sind, die Ewigkeit mit ihm und bei ihm zu verbringen. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Zusammenkunft heute hier kein Zufall ist, kein unglückliches Ereignis ist für keinen von uns, sondern ganz im Gegenteil. Eine wunderbare Gelegenheit, eine wunderbare Chance, die wir wieder von Gott bekommen haben, um ihm näher zu kommen. Wir haben heute schon ein bisschen was gehört über Gemeinschaft zu haben im Herrn und wie wichtig es ist, Jesus zu kennen. Mit jedem Tag hier, mit jedem Augenblick hier, mit jedem Mal, wo wir uns in die Schrift vertiefen können, Gedanken austauschen können, haben wir diese Gelegenheit, um vollkommen zu werden, nach Jesu Wohlgefallen und nach seinem Willen, damit wir dann die Ewigkeit mit ihm verbringen. Denn ansonsten kann ich mir nicht erklären, weshalb wir heute sonst hier wären. Wenn nicht in unserem Herzen, wenn nicht in unseren Gedanken zumindest ein Funke da wäre, das nach Gott fragt. Und der Theo hat vorhin etwas gelesen, das mich so ein bisschen schockiert hat. Vielleicht ist es auch einigen von euch aufgefallen. Und zwar, als er gelesen hat aus 1 Könige Kapitel 8, Vers 39. Und da steht: So wollest du hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, und gnädig sein und schaffen, dass du jedem gibst, wie er gewandelt ist, wie du sein Herz erkennst. Stellt euch vor, genau das würde jetzt passieren oder in den nächsten Augenblicken, dass sich Gott offenbart und einem jeden gibt, wie er verdient. Da fehlen mir die Worte, ganz ehrlich. Denn als unvollkommene Menschen werden wir niemals imstande sein, vor Gott gerecht zu stehen. Aber weißt du, was die frohe Botschaft ist? Das haben wir heute auch schon einige Male gehört. Da gibt es den Menschen Jesus, der dieses Problem gelöst hat. Und wenn wir das wissen, wenn wir daran glauben, dann können wir den Schweiß von unserer Stirn wegwischen und sagen, gelobt sei der Herr. Denn selbst wenn ich das Allerschlimmste verdienen würde, in Jesu Namen bekomme ich das Allerschönste von Gott. Die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, keine Qualen zu leben hier auf Erden, weil die Sünde auf uns drückt, weil wir getrennt sein müssen von Gott. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim Thema, möchte aber denen noch einige Verse lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Und ich denke, ich werde heute einige Verse zitieren, deshalb möchte ich euch bitten, so viele wie möglich zu projizieren. Jetzt aber 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht alleine für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Amen. Und darum geht es, oder? Wir sagen doch und behaupten, wir sind Christen, wir gehören einer christlichen Gemeinschaft an. Und Christ bedeutet ja, wenn wir das runterbrechen, im Grunde nichts anderes als, wir streben danach, Christus ähnlicher zu werden. Amen. Hoffentlich. Amen. Jeden Tag. Und wir wissen, dass das eine Herausforderung ist. Es ist vielleicht nicht immer leicht, ganz ehrlich zu sein. Es ist vielleicht nicht immer leicht, unbefleckt zu sein, im moralischen Sinne jetzt ganz besonders. Es ist nicht immer leicht. Aber weil wir Christus ähnlicher werden wollen, müssen wir kämpfen. Jetzt können wir vielleicht denken und sagen, naja, so schlimm sind wir doch gar nicht. Und denken da vielleicht an die Stelle, und vielleicht kannst du das kurz mal einblenden, aus Galater Kapitel 5, Vers 19. Eine von uns gut bekannte Textstelle, wo da Dinge aufgezählt werden, die so im Fleisch sind. Wenn du das einblendest, kann ich mitlesen, genau. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und weiter Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus und so weiter. Das sind wahrscheinlich die Dinge, an die wir neigen, primär zu denken, ja, das sind Sünden. Wer damit sich herumschlägt, der hat ein Problem. Der muss zu Gott finden. Der muss Christus ähnlicher werden. Aber wisst ihr was? Wenn wir genauer hinschauen, dann sind die Anforderungen an uns weitaus höher. Ihr kennt ziemlich sicherlich auch die Textstelle aus 1. Johannes, und da müssen wir nur einmal die Seite umblättern, aus 3 mit 15, und ich möchte das vorlesen: Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Also mit anderen Wörtern, bei Gott sind solche Menschen wie Mörder. Reicht also nicht, beziehungsweise da sind wir sehr unsensibel uns selbst gegenüber, wenn wir uns alleine auf die Aufzählungen, auf die Liste von Galater Kapitel 5 beziehen und sagen, hey, solche Probleme habe ich nicht. Wenn wir detaillierter in die Sache sehen, dann sehen wir, dass Gottes Standard ganz andere sind an seine Kinder. Denn wir haben hier gelesen, dass Gott der Vater für uns ist. Auch dann, wenn wir als Kinder im Glauben leben, stolpern und hinfallen. Ist euch das aufgefallen? Und ich finde, das muss man hier einfach betonen in 1. Johannes 2 mit 1. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater, und das ist Jesus. Wir haben nicht einen Fürsprecher beim Schöpfer. Sehr wohl, er ist der Schöpfer. Wir haben nicht einen Fürsprecher bei Gott. Sehr wohl, er ist Gott. Aber wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Erkennt ihr, was für tiefe Liebe darin steckt? Nun, wie gesagt, als Christen haben wir die Verpflichtung, Christus ähnlicher zu werden. Es gelingt uns aber nicht immer. Wir fallen hin, wir stolpern, und dieses Problem müssen wir halt lösen. Und darüber möchten wir uns ein bisschen beschäftigen, und darüber habe ich bereits schon gelesen. Und das Ganze nennt man Sünde, und bevor wir hier weitermachen, sollten wir uns vielleicht einmal in Erinnerung rufen, was dieses Wort Sünde überhaupt bedeutet. Ich kann mich erinnern, speziell, wo ich noch ganz klein war oder relativ jung, immer wenn ich mir vorgestellt habe, was eigentlich Sünde ist, da hat man so eine Liste, wo man Dinge aufzählt. Ja, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde. Ja, das ist so halbe Sünde, das ist keine Sünde. Aber die Schrift definiert das Ganze viel klarer. Und da gibt es unterschiedliche Wörter, die zum Beispiel im Alten Testament verwendet werden. Die werde ich jetzt in der Originalsprache nicht wiedergeben, weil das sind für mich Zungenbrecher. Aber die Bedeutung dieser sind so Dinge wie eine falsche Richtung eingeschlagen haben, beziehungsweise sich verfehlen, des richtigen Zieles verfehlen. Es bedeutet aber auch Auflehnung, quasi Rebellion oder Schuld tragen oder sich irren. All diese Wörter werden für Sünde verwendet. Und in der Tat, wenn wir darüber nachdenken, dann ist es so. Dann verfehlen wir das richtige Ziel. Und das richtige Ziel für die Menschen, das gibt Gott vor. Und dieses Ziel ist, könnt ihr euch erinnern, was Marius gesagt hat? Gott verherrlichen. Das ist das Ziel, meine Lieben. Das ist die Vision, die wir haben sollen. Und wenn wir singen, Jesus, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben, dann müssen wir uns erinnern, dass Jesus zur Verherrlichung des Vaters gelebt hat. Dann müssen wir uns daran erinnern, dass wir Christus ähnlicher werden müssen. Und dann ist das unsere Aufgabe. Gott verherrlichen mit unserem Leben. Und Sünde ist, wenn wir dieses Ziel verfehlen. Dieses Ziel ist so leicht zu verfehlen. Vielleicht ist es ein Zornausbruch. Vielleicht ist es eine winzige Lüge. Ihr kennt euer Leben selbst. Forscht nach und grabt tief in euer Gewissen hinein. Und ich in mein, selbstverständlich. Und dann werden wir hoffentlich sensibilisiert werden und erkennen, hey, da geht es bei weitem mehr als um die Säufer und um die ganzen Sünden, die da in Galater aufgelistet werden. Das ist der Standard Gottes, meine Lieben, an die wir uns heute erinnern müssen. Und auch im Neuen Testament, um das Ganze jetzt abzurunden und abzuschließen, werden sinngemäß genau dieselben Wörter verwendet. Sprich, das Ziel nicht treffen, sich verfehlen oder ungehorsam sein. Also mit anderen Worten, sich gegen Gott verfehlen und dabei Schuld auf sich haben. Und genau diese Schuld ist Jesus gekommen, von uns zu nehmen. Könnt ihr euch an das erste Lied erinnern, das wir gesungen haben? Es war ein sehr schönes Lied. Es war das Lied, das uns daran erinnert hat, dass Kraft ist in dem Blut des Heilands, in seinem Opfer, das uns mit Gott versöhnt. Ich glaube, dass all die Lieder bis jetzt und alles, was bis jetzt gesagt wurde, irgendwie kein Zufall sind. Das ist eine wunderbare Zusammenfügung und Inspirationen, die uns daran erinnern möchte, dass genau das nicht zutrifft auf uns, was wir dann aus 1. Könige gelesen haben, dass Gott uns gibt, was wir verdienen, sondern dass Gott die Schuld von uns weggibt und uns das gibt, was sein Sohn für uns errungen hat, das ewige Leben. Wir haben also nicht mit diesen schlimmen Dingen zu tun und zu kämpfen, die wir aus Galater gelesen haben, aber dafür mit anderen. Und jetzt möchte ich in 1. Petrus Kapitel 2 zurückblättern. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1. Und da sind ein paar Dinge aufgelistet, und zumindest eine davon möchte ich näher betrachten. Und hier sagt der Apostel Petrus zu uns heute: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Amen. Seht ihr hier den krassen Unterschied? Hier wird hier schon lange nicht mehr die Rede davon, legt ab die Unzucht, legt ab die lange Liste, die wir da gelesen haben. Da geht es um viel mehr sensible Dinge, so Dinge wie Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, also Begehren, was die anderen haben, üble Nachrede. Das sind die Dinge, mit denen wir vielleicht zu kämpfen haben. Die Heuchelei möchten wir uns ein bisschen genauer anschauen, denn auch Jesus Christus hat Menschen streng, vielleicht nicht verurteilt, aber streng in die Mangel genommen und streng mit ihnen geredet, als er mit Heuchlern zu tun gehabt hatte, also mit Menschen, die sich verstellt haben, Menschen, die etwas vorgetäuscht haben. Und ich habe mich gefragt eigentlich, warum heucheln Christen etwas vor? Für was brauchen die das überhaupt? Warum geben sie sich als heilige Menschen da, wo sie es überhaupt gar nicht sind? Was bezwecken sie denn damit? Ich glaube, in erster Linie belügen wir uns selbst, wenn wir das tun. Denn Gott können wir nichts vormachen. Er kennt das Herz, haben wir heute schon mehrmals betont und auch gelesen. Aber wenn wir heuchlerisch sind, dann betrügen wir uns in erster Linie selbst. Ein paar Verse zu Heuchelei. Kannst du bitte Matthäus 6 mit Kapitel 2, Matthäus Kapitel 2, Vers 5, Vers 2 Matthäus Kapitel 6, Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in die Synagoge und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, ihr kennt diese Textstellen allzu gut. Jesus hatte ein Problem mit Leuten, die sich verstellt haben. Leute, die einerseits sehr religiös, heute würden wir sagen sehr christlich, sich in der Gesellschaft zeigen, sich in der Öffentlichkeit zeigen, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Sie täuschen etwas vor, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie täuschen etwas vor, sei es, dass sie besonders gutmütig sind, besonders warmherzig sind, besonders großzügig, was auch immer. Aber Gott kennt die Herzen. Hier müssen wir uns durchforschen, denn für die geht ein hartes Gericht. Kannst du bitte Jesaja 29, Vers 13? Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz ist fern von mir und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Mit den Lippen bekannten sie, dass sie Gott kennen, dass sie Gott dienen. Sie brachten Opfer, unterschiedliche Opfer, wo auch Gott gesagt hat, hey, für was das Ganze? Blickt auf eure Leben. Mit anderen Worten, sie waren heuchlerisch. Und jetzt blickt bitte in die Geschichte Israels zurück. Ist es nicht genauso gekommen, vielleicht bis auf den heutigen Tag, dass Gott aufs Wunderlichste gewisse Dinge zugelassen hat, um die Heuchelei aus dem Weg zu schaffen? Wollen wir es für uns genauso kommen lassen? Ich hoffe nicht. Gut, ich denke, genug von Heuchelei, denn da gibt es auch andere Dinge, wo wir uns vertiefen sollen. Denn wie gesagt, der Standard Gottes, also der Standard des Vaters für uns, für die Christen, also für diejenigen, die Christus ähnlicher werden wollen, ist Jesus selbst. Und auf seine Person möchten und müssen wir sehen, wenn wir uns fragen, ja wie? Es ist im Grunde so einfach und ich sage von nun an nichts Neues. Du möchtest wissen, wie Christus ist, du möchtest wissen, wie Jesus ist, ja dann kannst du vielleicht Menschen fragen, die sagen, dass sie Christen sind und hoffentlich triffst du auf Menschen, die wahre Christen sind, und sie werden dir das Richtige sagen. Aber was viel einfacher ist, ist, wenn du die Bibel hinzuziehst. Und in der Bibel wirst du erkennen, wie Gott sich präsentiert. Er präsentiert sich als ein heiliger Gott, aber auch ein Gott, der seine Schöpfung liebt und ihnen helfen möchte, damit sie nicht ewig von Gott getrennt bleiben. Und Dinge, die von Gott trennen, sind in unseren Augen oft die kleinen Dinge, so wie Hass, Neid, Heuchelei. Was erwartet also Gott von uns? Also zunächst einmal Christus kennenlernen, die Bibel, die einfachste und die beste Quelle, wo uns niemand etwas vormachen kann. Und wenn wir die Bibel durchforsten und in der Bibel vertiefen, dann werden wir an Stellen wie 3 Mose 11 mit 44 oder an Stellen wie 3 Mose 19 mit 2, aber auch im Matthäus-Evangelium 5 mit 48 folgende Aussage heraushören. Seid heilig, seid vollkommen, denn ich bin heilig, sagt Gott. Auch hier müssen wir vielleicht mal tiefer Luft holen und durchatmen, denn wer kann schon heilig sein? Natürlich, wenn wir dieses Wort auf Gott beziehen, dann denken wir selbstverständlich an seine Vollkommenheit. Aber wenn Gott von uns erwartet, heilig zu sein, dann müssen wir uns die Bedeutung ansehen, woran wir uns halten müssen. Das sind dann Dinge wie vom Gewöhnlichen getrennt sein, davon geschieden sein, geweiht sein, abgegrenzt sein. Wenn also Gott durch die Schrift zu uns sagt, seid heilig, dann sagt er natürlich auch, trachtet nach dem Vollkommenen, wie Jesus vollkommen war, ihr wollt ja Christus ähnlich werden. Aber für unser Alltag bedeutet das, abgegrenzt zu sein, geschieden zu sein von all den Dingen, die gegen Gott sind, von all den Dingen, die am Ziel vorbeigehen. Mit anderen Worten, Sünde. Amen.
Amen.
Amen. Christus ähnlicher sein ist jeden Tag eine Herausforderung. Christus ähnlicher sein ist jeden Tag ein Kampf. Ich sehe es ein, ich weiß es auch und ihr auch. Aber in diesem Kampf dürfen wir uns nicht geschlagen geben. Sonst werden wir unsensibel gegenüber der Leitung des Heiligen Geistes. Sonst werden wir unsensibel gegenüber unseres eigenen Gewissens und dann werden wir nicht nur den Neid in unserem Leben akzeptieren, nicht nur die Heuchelei in unserem akzeptieren, sondern noch viel mehr. Und dann laden wir uns Dinge auf, die uns beschuldigen. Und diese Schuld, wenn wir diese nicht lösen, wird uns auf ewig trennen von Gott. Nun, die Schlussfolgerung ist eigentlich diese, wie wir sie in 1. Johannes, Kapitel 1 mit 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und darum geht es, dass wir in uns hineinschauen und uns selbst durchforschen und selbst die kleinen Dinge, die nicht Christus ähnlich sind, in unserem Leben identifizieren und vor Gott bringen, damit er uns davon freimachen kann, damit er uns davon befreien kann. Ein Gerechter fällt siebenmal, ihr kennt den Spruch aus der Bibel, und steht dennoch wieder auf. Denn Gott lässt ihn nicht am Boden. Und wir haben einen Fürsprecher beim Vater, wie wir dann auch gelesen haben. Und hier möchte ich noch diesen wunderbaren Ausdruck benutzen, beim Vater. Wenn wir einmal das Ziel verfehlt haben, und das sollte in Wirklichkeit die Ausnahme sein, das ist kein alltäglicher Lebenswandel, wenn wir das Ziel verfehlen, dann haben wir einen Fürsprecher, Jesus Christus selbst, beim Vater. Sicherlich ist er eines Tages dann der Richter, aber heute ist er noch der Vater, der dich in seine Familie und der mich in seine Familie aufgenommen hat. Und das verändert sich nicht. Und das ist für uns große Gnade auch heute Abend. Wenn wir dieses Wort hören, dass wir das Problem der Sünde in Angriff nehmen müssen. Wir sollen also leben, wie Jesus gelebt hat, und wie wir das machen können, wurde schon erläutert, indem wir uns in die Schrift vertiefen, indem wir erkennen, wie Jesus ist und wie er gelebt hat. Warum ist die Schrift für uns wichtig? Wurde ja auch schon erwähnt, weil hier sich Gott offenbart, weil hier sich Jesus zeigt, wie er gelebt hat. Aber weißt du was? Nicht er selbst hat hier Dinge niedergeschrieben, sondern hier haben Leute Dinge von Jesus verfasst, die sie selber an ihm gesehen haben. Und ganz besonders dieser erste Johannesbrief, dieser Brief ist geschrieben von einem Augenzeugen. Darf ich euch kurz die ersten Verse aus dem ersten Kapitel vorlesen, die genau das bezeugen, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das ist ein Ausdruck für den Herrn Jesus. Und das Leben ist erschienen und auch das ist ein Ausdruck für Jesus. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist und so weiter. Das, was Johannes gesehen hat, was er angegriffen hat, was er erlebt hat, das schreibt er hier nieder. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Versöhner ist mit dem Vater. Zu diesem Glauben müssen wir zurückkehren. Nicht zu einem Glauben, der vage ist. Nicht zu Dingen, wo die Leute sagen, ja, so kann das gar nicht sein. Glaubt nicht Leute, die mit der Religion nichts zu tun haben. Glaubt vielmehr Leute, die Jesus selber erlebt haben. Glaubt vielmehr Leute, die mit Jesus wandeln. Und lasst euch selber auf diese Reise drauf ein, Jesus persönlich zu erfahren. Denn von Erzählungen von anderen bleiben das nur Erzählungen, die in deinem Leben nichts bewirken werden, die in deinem Leben nichts verändern werden. Aber wenn wir das Problem der Sünde nicht lösen, alsbald, dann droht uns die ewige Trennung von Gott auf ewig. Und wie sich das einigermaßen anfühlt, kann man sich ein bisschen so vorstellen. Wenn du dich vielleicht an die Zeit erinnerst, wie es war, ohne Jesus zu wandeln, da hat das Gewissen angeklagt. Da war eine tiefe Leere da. Egal, was man getan oder gelassen hat, so den richtigen Frieden finden, das ist nirgendwo gelungen. Und auch heute, wenn man als Christ sich verfehlt, da plagt einem das Gewissen hoffentlich. Da läuft es nicht rund. Und das sind die Dinge, die dann quälen, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und das sind dann die Dinge, die von Gott trennen. Aber heute Abend sagt die Schrift zu uns, wir müssen danach trachten, Christus ähnlicher zu werden. Denn, und damit komme ich auch zum Schluss, und ich lese aus 2. Petrus, Kapitel 3, beginnend mit Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit und nicht Ungehorsam und nicht Sünde und nicht Leute, die das Ziel verfehlt haben. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für alle Zeit in Ewigkeit. Amen. Amen.